Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen hier bei uns bei NuFlix. Ich freue mich, dass Sie bei uns dabei sind im Programm, und das heutige Gespräch führt in die Medienlandschaft und wir beschäftigen uns damit, ob denn der Journalismus mit oder an Corona gestorben ist. Die große Frage. Mein Gast ist Professor Dr. Michael Mayen. Der hat dieses Buch aufgelegt, Die Propagandamatrix. Er selber ist Diplomjournalist, Medienforscher. Er ist Professor seit über 20 Jahren an der LMU München und ist dort für systematische Kommunikationswissenschaft in der Forschung tätig. Und mit ihm spreche ich jetzt nicht nur über sein Buch, sondern auch noch das Buch, an dem er aktiv mitgemacht hat, nämlich Alles dicht machen, die Aktion vom letzten Jahr, wo viele Künstler aktiv Kritik geübt haben. Das alles jetzt in einem neuen Gespräch bei Steinzeit. Ich freue mich, dass Sie hier dabei sind. Ja, einen schönen Gruß in die Oberpfalz. Einen schönen guten Morgen, Professor Mayen.
Ja, guten Morgen nach Oberbayern.
Ja, stimmt. Ich sitze ja in München, richtig. Herr Mayen, wir hatten vor einigen Tagen schon wirklich ein sehr interessantes Gespräch auf einer sonnigen Parkbank im Englischen Garten. Das war sehr idyllisch und da sind wir schon eingestiegen in Ihr Buch. Vielen Dank übrigens, dass ich das von Ihnen noch mitbekommen habe mit Widmung. Das wird nicht verkauft, nein, das bleibt bei mir. Die Propagandamatrix, das ist jetzt schon ein paar Tage auf dem Markt, freut sich großer Beliebtheit. Und meine Frage, die sich natürlich da gleich als erstes ergibt, ist, wie sind Sie auf so einen Begriff kommen und wie können wir so etwas definieren? Was heißt eigentlich Propagandamatrix in unserer heutigen Zeit?
Da muss man wahrscheinlich auf beide Titelbegriffe eingehen. Propaganda bedeutet immer, dass die Öffentlichkeit auf bestimmte Weise beeinflusst werden soll, dass wir eine bestimmte Sicht auf politische Vorgänge, andere Vorgänge bekommen. Zu Propaganda gehört immer auch Zensur. Das hat jetzt in diesen Begriff nicht reingepasst. Propaganda, Zensur, Matrix wäre vielleicht zu viel gewesen. Aber es sollte immer klar sein, dass zur Beeinflussung der Bevölkerung nicht nur gehört, bestimmte Narrative zu pushen, sondern auch andere zu unterdrücken, Gegenstimmen zu unterdrücken, zum Beispiel den Kanal Steinzeit auf YouTube zu löschen. Und das zweite, der zweite Begriff Matrix, den habe ich aus dem Filmklassiker Matrix, späte 90er Jahre, entlehnt. Wenn man sich daran erinnert, da ist die Welt ja tot. Maschinen haben übernommen und der Held glaubt trotzdem, dass er ein normales Leben führt, dass er arbeiten geht, dass er bestimmte Genüsse hat, dass er die Herrschenden sogar hintergehen kann, ohne dass sie es merken. Und so ähnlich ist das, glaube ich, heute bei uns auch. Die Leitmedien bringen Bilder in die Köpfe der Menschen, die oft wenig mit der Realität zu tun haben. Und wir können uns diesen Bildern, selbst wenn wir es wissen, nicht entziehen, weil wir immer davon ausgehen müssen, dass die anderen, unsere Mitmenschen, diese Bilder für Abbilder der Wirklichkeit halten, für einen Spiegel der Wirklichkeit halten. Ich nutze in dem Buch ja die Metapher vom Gedächtnis der Gesellschaft. Gedächtnis der Gesellschaft heißt, dass das, was die Leitmedien berichten, bei jeder Kommunikation Grundlage sein kann. Auch wenn wir uns im Englischen Garten treffen, auf so einer Parkbank, kann ich eigentlich immer davon ausgehen, dass Sie wissen, was die Leitmedien gemacht haben, dass Sie die Moral kennen, die Leitmedien im Moment gerade für gültig erklären, dass Sie die herrschende Sichtweise auf bestimmte Themen kennen. Und wenn wir uns jetzt nicht kennen würden, wenn ich Ihre Videos vorher nicht gesehen hätte, würde ich wahrscheinlich vorsichtig sein und erstmal auch in Richtung Leitmedien gehen, weil ich vermuten würde, naja, ehe ich jetzt von Ihnen da auf der Parkbank irgendwie erschlagen werde, verhalte ich mich erstmal lieber konform. Und das würde eine Weile brauchen, bis wir zu unserer Sicht auf die Dinge kommen. Also insofern ist es schwierig, sich dieser Matrix zu entziehen, weil alle anderen auch in dieser Matrix stecken, die gleichen Bilder aus den Leitmedien in ihren Köpfen haben.
Höre ich daraus, dass man sich in der heutigen Zeit schon so etwas wie beschnuppern muss, ja, so, dass man sich erstmal annähert an den Gesprächspartner und weiß, okay, wie ist der verortet, wo, was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen, was erlaubt mein Gegenüber überhaupt in den Diskurs einzubringen? Sind wir schon so weit?
Ich glaube, das ist für komplexe Gesellschaften ganz generell so gewesen. Also nicht ein Phänomen der Gegenwart, sondern, glaube ich, ganz generell so da gewesen. Der Mensch ist ein soziales Wesen, er möchte dazugehören, möchte Teil der Gruppe sein, möchte nicht ausgeschlossen werden. Deshalb beobachten wir die Umwelt, müssen wissen, wie unsere Mitmenschen denken, vor allen Dingen die, die wir nicht selber kennen, aus der Familie oder aus Arbeitskontexten. Und dabei helfen Leitmedien, weil wir in den Leitmedien sehen, welche Themen gerade in der Gesellschaft diskutiert werden und vor allen Dingen, welche Moral gerade in der Gesellschaft herrscht. Also was ist gut und richtig, was ist falsch, was ist böse, wovon sollten wir uns distanzieren? Also glaube ich, das ist ein Phänomen komplexer Gesellschaften, wo wir nicht mehr jeden durch persönliche Kontakte kennen.
Wir erleben ja in den letzten Jahren, dass sich der Meinungskorridor des Erlaubten, das, was man sagen darf, dass sich der immer weiter verengt. Also man muss sich quasi schon positionieren, wenn man öffentlich auftritt, und man darf auf gar keinen Fall das oder jenes sagen. Wie konnte es denn zu so einer Entwicklung kommen? Oder lässt sich das, anders gesagt, lässt sich das vielleicht auch an irgendeinem Zeitpunkt festmachen, wo diese Entwicklung wirklich so schnell gegangen ist?
Ja, ich glaube schon. Klar, sie spielen auf diese Disclaimer an, die man heute bei jedem Thema bringen muss. Also ich weiß schon, dass das Virus gefährlich ist, dass vor allen Dingen ältere Menschen daran sterben können. Ich weiß, dass im Kreml ein böser Diktator sitzt und so weiter. Das sind diese Dinge, die man heute vorwegschicken muss, bevor man in inhaltliche Diskussionen einsteigt. Also ich glaube, der Ausgangspunkt ist, dass Regierungen auch in Ländern, die sich selbst für demokratisch halten oder sich selbst als demokratisch beschreiben, dass Regierungen immer kontrollieren wollen, was in der Öffentlichkeit über sie gesagt wird. Regierungen brauchen Legitimation, auch zwischen den Wahlen. Regierungen wollen versuchen, auch Wahlen so zu steuern, dass sie wieder an die Macht kommen. Das ist so ein ganz, glaube ich, ein ganz normales Phänomen, dass Regierungen kontrollieren wollen, was in der Öffentlichkeit über sie erzählt wird. In der alten Welt, in der Welt vor dem Internet, war das relativ leicht. Mein fast schon vergessen ist ja dieses wunderbare Buch von Udo Ulfkotte, Gekaufte Journalisten, 2014 erschienen, damals ein Riesenerfolg, auch ein Riesenaufreger. Udo Ulfkotte, glaube ich, beschreibt die alte Welt. Das Buch heißt Gekaufte Journalisten, und er zeigt, wie Regierungen und andere Menschen, die über viele Ressourcen verfügen, Journalisten für sich einnehmen. Das ist eine Welt, zu der Preise gehören, zu der Reisen zu teuren und tollen Orten gehören, zu denen Aufmerksamkeit von wirklich Mächtigen gehören. Er beschreibt die Geheimdienste da ins Büro der FAZ kommen. Man muss vielleicht noch dazu sagen, da Udo Ulfkotte fast vergessen ist, dass Udo Ulfkotte bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gearbeitet hat, relativ oft im Ausland für diese Zeitung unterwegs war und BND-Kontakte für ihn offenbar zum normalen Arbeitsalltag gehört haben. Geheimdienste haben Themen vorgegeben, haben mehr oder weniger mitgeschrieben. Das ist da unter seinem Namen erschienen, und er beschreibt, wie er sich da auch gut gefühlt hat, weil er wichtig war, weil er die Aufmerksamkeit von Geheimdiensten auch im Ausland, wenn er damit Botschaften und solchen Sachen zu tun hat, bekommen hat. Das ist, glaube ich, die alte Welt. Die neue, zur neuen Welt gehört die Möglichkeit, dass wir selbst, wenn wir da auf dieser Parkbank im Englischen Garten sitzen, alles lesen können und selber auch schreiben können. Wir hätten dieses Interview ja auch auf dieser Parkbank führen können. Wir hätten also selbst auf der Parkbank im Englischen Garten so ein Interview produzieren können und ins Internet stellen können. Das bedroht die Deutungshoheit, die Definitionsmacht von Regierung. Das ist gefährlich. Es ist vor allen Dingen gefährlich geworden, seit die Digitalplattformen und das Smartphone eigentlich in jeder Hosentasche an jedem Ort zu jedem Zeitpunkt verfügbar sind. War schon in den Nullerjahren, glaube ich, ein Problem, aber ist in den Zehnerjahren noch ein viel größeres Problem geworden. Weil Sie nach dem Zeitpunkt gefragt haben, Herr Thomas Röper macht das ja fest an der Schweinegrippe, am Scheitern dieses Pandemieplans, zeigt in seinem Buch, das heißt, glaube ich, Inside Corona, ist, glaube ich, auch in Steinzeit ja besprochen worden, zeigt in diesem Buch, was alles getan wurde seit 2009, um beim nächsten großen Pandemieszenario diesen Fehlschlag Schweinegrippe zu verhindern. Andere Autoren gehen eher mit dem Regimewechsel in der Ukraine oder argumentieren eher mit dem Regimewechsel in der Ukraine, zeigen, was seit 2014 alles getan wurde, um Deutungshoheit im Internet im weitesten Sinne zu gewinnen. Ich habe mich ja mit den Faktencheckern beschäftigt. 2015 wird dieses International Fact-Checking Network beim Poynter-Institut gegründet, zu dem auch Korrektiv zum Beispiel gehört. 2015 wird auf EU-Ebene, im Frühjahr 15 schon auf EU-Ebene, ein strategisches Kommunikationsteam Ost installiert, das in vielen osteuropäischen Sprachen mit sehr viel Personalaufwand alle Narrative bekämpft, die EU-Positionen, transatlantischen Positionen in Sachen Ukraine widersprechen. Vor allem, was da aus russischen Quellen kommt. 2017 haben wir in Deutschland das NetzDG, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was letztlich die Basis für die Zensur ist, die auch Steinzeit getroffen hat, die Nuoviso jetzt betrifft, die mit so kleineren Dingen wie Demonetarisierung beginnt, aber auch bis zur Zerschlagung oder Löschung ganzer Kanäle führen kann. Können wir vielleicht auch gleich drüber sprechen. Wir haben dann den Medienstaatsvertrag in Deutschland 2020, der aus den Landesmedienanstalten Zensurbehörden gemacht hat. Wir haben auf EU-Ebene nicht nur dieses strategische Kommunikationsteam Ost, sondern wir haben 2018 im Herbst einen sogenannten Verhaltenskodex gegen Desinformation. Das ist ja immer die Keule, mit der da geschwungen wird, Desinformation. Verhaltenskodex, den man schließt man mit den großen Digitalkonzernen und mit der Werbeindustrie ab. bedeutet, dass die Digitalkonzerne seitdem im Monatstakt Berichte schreiben, was sie alles getan haben, um vor allen Dingen transatlantische oder um Gegennarrative zu transatlantischen Positionen oder Gegennarrative zu EU-Positionen aus dem Internet zu verbannen. Ich habe mich auch beschäftigt mit der Trusted News Initiative. Das ist ein Zusammenschluss der großen Meinungsfabriken in der westlichen Welt. Das kommt alles in dem Buch Propaganda Matrix noch gar nicht vor, weil ich seitdem natürlich weitergearbeitet habe, wo man sich im Sommer 19 zusammenschließt, um Gefahren für die Demokratie zu bekämpfen. Damals im Sommer 19 ist neben der drohenden Wiederwahl von Donald Trump, sind Impfgegner eine Gefahr für die Demokratie. Also offenbar wusste man da schon im Sommer 19, was auf uns zukommt. Also wir sehen, glaube ich, in dieser ganzen Kommunikationswelt spätestens ab 2015 den Aufbau einer Zensurmaschine, die Regierenden in Deutschland auf EU-Ebene sicherlich auch darüber hinaus Deutungshoheit sichert und alles ausschaltet, was den eigenen Positionen widersprechen kann.
Ja, wir wissen ja noch, dass 2014 die Mahnwachen angefangen haben als Reaktion eben auf den Umsturz in der Ukraine und da dann eben, ich erinnere mich eben seitdem damals massiv gegen Kritiker im Netz vorgegangen wurde mit Kanallöschungen und Faktenchecker, wie Sie gesagt haben. Übrigens, Thomas Rüpper ist 2014 durch die Ereignisse in der Ukraine eigentlich erst politisch wach geworden. Ich arbeite mit ihm ja schon seit Jahren zusammen. Er hat gesagt, für ihn war das ein Anlass, das ganze Thema näher zu durchsuchen, dass er dann natürlich gleich 1000 Seiten schreibt. Das ist natürlich, das ist eher wie er ist. Ne? Also der ist dann einfach ein absoluter Faktenchecker, auch um es mal sozusagen, und der hat natürlich dann da eine gewisse Expertise an den Tag gelegt. Also das hat viele Leute aufgeweckt, damals dieses Ereignis, und seitdem sehe ich auch unsere Medienlandschaft in eine ganz andere Richtung wandern. Also man definiert, was Realität ist, man bestimmt, was gesagt werden darf, was nicht. Und ich muss das vorlesen, ich habe da einen Gedanken formuliert, den kriege ich jetzt aus dem Kopf nicht raus. Der endlose Strom der kleinen Informationströpfchen erzeugt den Sturm in unserem Gehirn, formt also unsere Vorstellung der Welt. Unsichtbare Manipulation, die allgegenwärtig ist und von den Menschen, die das System unterstützen, wie Richter, Polizisten, Ärzten, Lehrer und so weiter, selbst gar nicht als solche Beeinflussung wahrgenommen wird. Das System funktioniert ja sehr gut für Sie. Wieso sollte es also anders laufen? Und daraus ergibt sich dann die Frage, warum es gerade für die Intelligenz, für die führende Schicht in unserer Gesellschaft, warum es für die so extrem schwierig ist, diese Art von Manipulation oder Beeinflussung zu erkennen. Weil sie sind ja in dieser Blase drin, und das wäre ja dann auch mehr oder weniger ein Todesurteil für ihr eigenes Weltbild, wenn sie das anschauen. Aber was ist Ihre Meinung, warum gerade die Meritokratie, das habe ich bei Ulrike Gero gelernt das erste Mal, das war, glaube ich, in Ihrem Gespräch mit ihr, Meritokratie, ja, dass die Menschen, die aufgrund ihres Intellekts und ihrer Führungsposition in so einer Position sind, warum die so ein Problem damit haben, wenn wir von Medienmatrix, von Propagandamatrix sprechen?
Es war interessant, in Ihrer Frage haben Sie jetzt zweimal Intelligenz und Führungsschichten zusammen verwendet. Einmal ging es, glaube ich, um Intelligenz und ja, Führungsschichten, dann jetzt Intellekt und Führungsschicht. Also ich würde schon eher auf den zweiten Teil beziehen, auf Führungsschicht. Meritokratie sagt ja, dass jeder das bekommt, was er verdient. Das ist Teil unserer Ideologie, Teil der Ideologie dieser westlichen Welt. Wenn wir uns nur anstrengen, wenn wir nur gut genug sind, dann werden wir gute Positionen bekommen. Ich bin Professor, weil ich mehr gearbeitet habe als andere, weil ich besser bin als andere. Das sage jetzt nicht ich, das sagt die Ideologie. Also kann das System, das mich, also jeder Mensch hält sich ja selber erstmal für gut und für besser als andere. Wir müssen uns ja selber lieben, sonst kommen wir nicht klar, sonst werden wir wahrscheinlich irgendwann nicht mehr vor solchen Kameras sitzen, sondern uns mit Ärzten unterhalten müssen. Also wir halten uns selber erstmal für gut. Und wenn das System das auch so sieht, wenn es uns belohnt, weil wir gut sind, weil wir uns angestrengt haben, dann fällt es uns schwer zu glauben, dass das System an sich schlecht sein könnte. Dazu kommen dann viele Belohnungen, glaube ich, die man bekommt. Belohnungen sind nicht nur Geld. Zur Führungsschicht zu gehören bedeutet ja, dass man deutlich mehr verdient als andere, auch ein sichereres Einkommen hat. Ich bin ja Beamter, habe also ein sicheres Einkommen, selbst wenn ich gar nicht arbeiten würde, wenn ich also meine Lehrveranstaltungen eher so mit der linken Hand machen würde und nichts mehr publizieren würde, selbst dann würde ich jeden Monat ein relativ gutes Einkommen bekommen. Dazu kommt Aufmerksamkeit. Der Professorentitel sichert mir Aufmerksamkeit. Wichtige Positionen, weiß ich, wenn ich im Landratsamt was zu sagen habe, in der Partei was zu sagen habe, in einem Unternehmen eine Führungsposition habe, auch das sichert mir Aufmerksamkeit. Menschen begegnen mir ganz anders, wenn ich solche Titel vor mir hertrage, solche Positionen habe. Solche Menschen kommen dann oft auch noch in Leitmedienbeiträgen vor. Da bekommen wir Aufmerksamkeit, scheint ja dann auch Wichtigkeit zu signalisieren. Das kennen wir alle, wenn wir irgendwann mal in München treffen, passiert das ja öfter, dass man VIPs auf der Straße trifft oder im Stadion trifft oder in irgendwelchen Kneipen sitzen sieht. Die umgibt ja eine gewisse Aura. Menschen bewegen sich anders, wenn sie andere aus den Medien kennen. Das ist also noch eine Belohnung, die das System diesen Führungsschichten verspricht. Und das glaube ich, koppelt einen an das System. Also jedes System muss dafür sorgen, dass die Gesellschaftsgruppen, die es tragen, belohnt werden, damit sie nicht auf die Idee kommen, da abzuspringen. Weil wir auch über den Zeitpunkt gesprochen haben und 2014 genannt haben, weil in den USA passiert das ja schon in den Nullerjahren. Da passiert das mit 9-11 bei gar nicht so wenigen auch Akademikern. Das betrifft uns in Deutschland weniger. Wir ziehen ja nicht selber mit nach Irak. Wir gehen zwar mit Truppen und so nach Afghanistan, aber Irak betrifft uns nur am Rande, und auch diese ganzen Unterdrückungen von öffentlicher Meinung, die wir in den USA in der Zeit live erleben. Da steht über viele Monate hinweg steht auf jeder Zeitungsseite War on Terror. Ne? Das ist also die Botschaft klar, da kann ich auch nicht abweichen. Das ist in Deutschland so eigentlich nur für Insider beobachtbar. Ulrich Wickert muss irgendwann mal einen Kotau machen, aber das kriegen die allermeisten gar nicht mit. Insofern ist vielleicht für Deutschland das Ukraine auch durch die geografische Nähe eher so ein Punkt, wo relativ viele aufhören. Udo Ulfkotte schreibt in seinem Buch, dass 9-11 für ihn der Kipppunkt gewesen ist.
Was ich mich frage, ist, wie ein normaler Tagesschau-Konsument aus dieser Medienmatrix überhaupt ausbrechen kann, wenn er sich doch gar nicht bewusst ist, dass er in dieser Matrix drin ist. Ne? Die Analogie aus diesem Film, die finde ich da sehr gut in Ihrem Buch auch, wie Sie den Gedanken aufrollen, dass der normale Matrix-Bewohner sich dessen ja gar nicht bewusst ist. Also, und man hat ja auch erfolgreich in den letzten 10 Jahren, also das ging mit 9-11 los, aber gefühlt gerade in den letzten 10, 12 Jahren, dass man alles, was im Internet steht, als Geschwurbel definiert. Also da gab es, ich weiß nicht, wie viele Dokus und Sendungen und Polit-Talk-Sendungen, dass man das Internet als den Hort des Bösen und des Verschwurbelten definiert hat. Da gehen die Leute auch nicht hin, gerade so jetzt unsere Altersgruppe und höher. Die Leute sind nicht im Netz, die sind vielleicht ein bisschen bei Spiegel Online oder so, aber die recherchieren nicht beim Rubicon oder bei den Nachdenkseiten oder all diesen wunderbaren Portale, die es da gibt. Wie kann man die erreichen und ihnen überhaupt bewusst machen, dass sie sich hier in einem geschlossenen Kreis bewegen, dass sie sich in einer Blase bewegen, die von der Realität eigentlich abgekoppelt ist?
Ja, schwierig. Ich weiß auch nicht mal, ob man es den Leuten raten kann. Der Tagesschau sind am Durchschnittstag so 12 Millionen Zuschauer. Wahnsinn. sind auch keineswegs nur die Alten. Ich erlebe das bei meinen Studenten, die setzen sich nicht 20 Uhr vor den Fernsehapparat, aber die folgen der Tagesschau auf Instagram, haben diese Tagesschau in 100 Sekunden oder kriegen irgendwo in der U-Bahn auf Bildschirm, wo auch immer, die kriegen eigentlich die gleichen Nachrichten mit. Dann ist die Frage, was man eigentlich macht, wenn man die Tagesschau anschaut. Die Ideologie würde uns ja sagen, dass wir da ein Abbild der Wirklichkeit bekommen, vielleicht ein Spiegel der Wirklichkeit bekommen, vielleicht ist der Spiegel verzerrt durch bestimmte Perspektiven, aber eigentlich ist die Idee, die uns vermittelt wird, schon, dass wir da irgendwas lernen über unsere Wirklichkeit. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir lernen zwei Dinge, wenn wir die Tagesschau anschauen. Wir lernen, glaube ich, zum Ersten, was die anderen wissen. Wenn wir die Tagesschau einschalten, wollen wir wissen, was unsere Mitmenschen über die Wirklichkeit wissen, was unsere Mitmenschen von der Wirklichkeit halten. Das ist diese Metapher Gedächtnis der Gesellschaft. Es gibt noch ein anderes schönes Konzept in meinem Fach, in der Kommunikationswissenschaft, das heißt Influence of Presumed Influence, Einfluss von angenommenen Einflüssen. Wir gehen davon aus, dass Medien wirken, wahrscheinlich nicht auf uns, weil wir sind aufgeklärt, aber auf andere. Wenn das Konzept stimmt, dann müssen wir die Tagesschau sehen, damit wir unsere Mitmenschen verstehen können. Mhm. Das ist also das eine, glaube ich, was wir bekommen von der Tagesschau. Und das andere ist, dass wir Definitionsmachtverhältnisse beobachten. Das ist ein Konzept von Ulrich Beck, einem Soziologen, der auch in München gelehrt hat, der sagt, dass Herrschaft heute bedeutet, Wirklichkeit definieren zu können. Herrschaft bedeutet, bestimmte Risiken verschwinden lassen zu können und andere dafür größer machen zu können. Sagen wir Terror größer machen, Digitalüberwachung kleiner, Klima größer machen, Finanzcrash kleiner, Blackout ganz verschwinden lassen. Also Herrschaft bedeutet, bestimmte Risiken in die Öffentlichkeit zu tragen und andere verschwinden lassen zu können. Wenn ich die Tagesschau einschalte, dann sehe ich, wer es geschafft hat, seine Themen und seine Sicht auf diese Themen in die große Öffentlichkeit zu bringen. Und auch dieses Wissen brauche ich, wenn ich mich in meinen Arbeitskontext begebe. Ich saß gestern Abend auf meiner Terrasse und rundrum gingen 20 Uhr diese Tagesschau-Melodien los. War ein sehr warmer Tag. Die Leute hatten ihre Fenster auf. Also rundrum sieht man hier in der Oberpfalz die Tagesschau, obwohl die Leute auf der Straße eigentlich erstmal ganz aufgeklärt wirken, wenn man sich mit ihnen unterhält. Aber es gibt so ein schönes Video von Daniele Ganser auf der Plattform Wissen ist relevant, wo er sagt, man muss sich der Propaganda entziehen. Man muss dahin gehen, wo wir die Plakate nicht haben, wo wir diese Videobotschaften nicht haben, wo wir die Tagesschau nicht sehen. Am besten geht man in den Wald oder geht in sein Inneres, macht sowas wie Achtsamkeit, beobachtet sich also dabei. Aber ich glaube, es ist schwierig, weil wir als soziale Wesen ja nicht rauskommen aus dieser Welt. Und solange die anderen da alle drinstecken oder wir unterstellen müssen, dass die anderen da drinstecken, solange ist es schwierig, Leuten zu sagen, mach die Tagesschau aus. Obwohl es gibt Bücher, selbst von Journalisten, die sagen, es ist für die geistige Gesundheit, ist es besser. Ich würde es wahrscheinlich auch aus diesem Grund Leuten raten. Man braucht ja nicht diese 15 Minuten, um die Themen zu kennen. Dazu reicht auch ein Blick auf gute, freie oder alternative oder Oppositionsmedien. Ich schaue mir jeden Abend die Empfehlungsspalte beim Multipolar an. Das ist ein relativ kleines Magazin, was von Paul Schreier, Stefan Korinth und Ulrich Teuscher rausgegeben wird. Die machen so 10, 12 Meldungen des Tages in Kurzform. Da habe ich das auch und ich habe vor allen Dingen, habe ich es auf eine andere Weise als in der Tagesschau. Geht viel schneller und ist letztlich für meine geistige Gesundheit, glaube ich, auch besser, weil ich bin immer deprimiert nach diesen, nicht nur nach der Tagesschau. Auch wenn ich so eine Talkshow im Öffentlich-Rechtlichen anschauen würde, dann ja, es ist schwer ertragbar. Auch die Selbstgerechtigkeit, mit der da einseitige Positionen vor sich hergetragen werden, mit der man glaubt, die Wahrheit gepachtet zu haben, mit der man eigentlich auch Journalismus konterkariert, der ja immer bedeuten würde, verschiedene Positionen gegenüberzustellen, dem Publikum zu überlassen, was es davon zu halten hat, nicht nur schon die Deutung, die Botschaft mitzuliefern, sondern uns eher zum Denken zu bringen. Insofern ist es schwer ertragbar. Also für die geistige Gesundheit, glaube ich, wäre es besser. Ich habe neulich eine Studie gelesen, die sagt, dass mittlerweile ein Drittel der Deutschen den Leitmedien entsagen, also ein Drittel der Deutschen sowas wie Tagesschau nicht mehr anmacht. Und ich hatte auch eine Umfrage gehört, die war nicht repräsentativ, die war in so einer MDR-Community. Ich glaube, die hieß MDR fragt. Und da war, glaube ich, die Zahl noch größer. Der Anteil der Menschen so bei 50%, die dem auch nicht mehr glauben, dem nicht mehr vertrauen, was da in öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen geliefert wird.
Ich kann mich den Nachrichten ja gar nicht entziehen. Ich muss ja auch informiert bleiben für unsere Arbeit, für unser Programm und für unsere ganzen Sendungen. Also ich will ja auch wissen, wie sehr der Mensch, der Normalbürger hier in unserer Gesellschaft dann informiert wird. Aber ich ertrage es, wie Sie sagen, auch oft nicht. Ich habe gestern zufällig bei Lanz reingezappt und da saß Sarah Wagenknecht auf der Pole Position, auch noch auf dem ersten Stuhl neben Lanz. Und der Mann hat ihr nicht einen einzigen Satz erlaubt, sich zu entwickeln. Also der ist ihr ständig reingekrätscht. Die hat 3 Worte gesagt und schon kam wieder so. Also das ist unerträglich, dieses Ganze. Ich dachte mir, lass sie doch, warum lädst du sie überhaupt ein, wenn du sie nicht ausreden lässt? Ne? Das ist so ein Framing, das da stattfindet. Das Thema war natürlich klar. Die Position von Frau Wagenknecht gegenüber dem ganzen Konflikt in der Ukraine ist ja auch bekannt, dass die ganz anders aufgestellt ist. Aber nur als Beispiel dafür, wie unerträglich das eigentlich ist, da immer dieses Framing auch zu haben.
Das ist ein interessantes Beispiel, weil diese Konstellation Lanz-Wagenknecht war ja schon 2014, glaube ich, Anlass für eine Petition von Maren Müller. Markus Lanz raus aus meinem Rundfunkbeitrag. War auch so ein ähnlicher Auftritt, wo Maren Müller entsetzt darüber war, wie Sarah Wagenknecht behandelt wurde. Es gab damals 250.000 Unterschriften.
Stimmt.
Also ja, 2014. Ja. Und daraus ist letztlich ein Verein entstanden, die Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien, die ja auch im Prinzip wie so ein Alternativkanal Kritik an öffentlich-rechtlicher Nachrichtengebung betreiben, seit dieser Zeit, also relativ kontinuierlich. Insofern sehen wir auch da, dass das kein Problem ist, was erst mit Corona entstanden ist.
Ja, der ist natürlich auch eins der Flakgeschütze, so wie Maischberger, Illner, die ganzen Alpha-Journalisten. Und meinem Kenntnisstand nach sind es auch oft diese Sendungen, die die Narrative verbreiten. Natürlich Tagesschau, Tagesthemen, Heute-Journal und so weiter, die setzen die Themen. Aber da wird es vertieft. Da wird der Diskurs dann mehr oder weniger ganz eingeordnet. Das sieht man dann auch an den Gästen, die da drin sitzen oder die nicht drin sitzen. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt bei Lanz demnächst eine Einladung kriegen würden.
Da wäre auch die Frage, ob ich sie annehme. Ich war ja selber in den 90ern Journalist, habe aber beim MDR gearbeitet und auch für Zeitungen geschrieben, für Regionalzeitungen geschrieben. Und man daher auch, ich weiß es auch aus der Forschung, aber auch aus eigener Erfahrung, kann ich berichten, dass Journalisten voneinander abschreiben. Man sucht bei anderen Journalisten die Themen und man sucht vor allen Dingen immer die Moral, die man in seinem Text verbreiten kann. Und diese diese Talk-Sendungen, die liefern den Tenor. Ich weiß, dass alle anderen Kollegen im Journalismus diese Sendung auch sehen, da sehr genau verfolgen, wer ist gerade als Interviewpartner möglich, welche Positionen sind möglich. Und das finde ich dann bis in die kleinste Regionalzeitung, wo oft gar nicht die Ressourcen da wären, jetzt eigene Gesichter, eigene Stimmen zu rekrutieren, die mal einen anderen Touch in den Diskurs reinbringen. Wenn ich auf der sicheren Seite sein will, dann nutze ich entweder die dpa, das ist die Deutsche Presseagentur, die in fast allen Redaktionen abonniert ist, wo ja die Verlage auch Miteigentümer sind. Oder ich schaue in die großen öffentlich-rechtlichen Sendungen und bekomme da die Themen und die Personen, mit denen ich relativ stressfrei Programme oder Zeitungen machen kann.
Sie schreiben in Ihrem Buch einen Begriff, den habe ich da zum ersten Mal gelesen, das Empörungsmanagement der Regierung. Was meinen Sie damit? Was heißt Empörungsmanagement?
Habe ich den wirklich verwendet? Ich dachte immer, neulich hat mich jemand gefragt, ob ich einen Vortrag zu diesem Thema halten kann, Empörungsmanagement der Regierung. Der meinte, er hätte den bei Rainer Mausfeld gelesen. Kann sein, dass ich ihn auch selber verwende. Na klar, letztlich kann man das, was wir gerade besprechen, auf diese Formel bringen. Wir haben einen Widerspruch zwischen Ideologie und Wirklichkeit, der immer größer wird. Die Ideologie sagt uns, dass wir mitbestimmen können, dass wir über die Bedingungen, unter denen wir leben, dass wir über diese Bedingungen entscheiden können. Das ist die Idee von Demokratie. Die Herrschaft geht vom Volke aus. Wir können mitreden, wenn es um uns geht. Wir haben Chancengleichheit. Auch das sagt uns die Ideologie. Wir haben alle die gleichen Möglichkeiten, an Top-Positionen zu bekommen. Und immer mehr Menschen sehen, dass diese Ideologie mit der Wirklichkeit, mit den Einflussmöglichkeiten, die man hat, immer weniger zu tun hat. Entscheidungen werden auf EU-Ebene oder sonst wo getroffen, in Hinterzimmern diskutiert, werden manchmal ja heutzutage auch in Talkshows verkündet. Offenbar orientieren sich ja Minister an Reaktionen auf Twitter, versuchen da eine gute Figur zu machen, beziehen ihre Apparate überhaupt nicht mehr ein. Also wir als Bürger haben da eigentlich überhaupt keine Möglichkeit mehr mitzureden. Das führt langfristig zu Empörung. Das führt zu dem, was wir in der Corona-Zeit erlebt haben. Erst bei den Großdemonstrationen 2020 im Sommer und im Herbst, Berlin, Leipzig und andere Orte, dann zu den Spaziergängen an zig verschiedenen Orten. Das ist für Menschen, die was zu verlieren haben, das kann man jetzt ganz weit auslegen, ist das eine Bedrohung, wenn plötzlich eingefordert wird, was die Ideologie verspricht. Also muss ich als Regierung, als jemand, der etwas zu verlieren hat, immer versuchen, diese Empörung zu kanalisieren. Ich muss Feindbilder aufbauen, muss versuchen, diejenigen, die Empörung artikulieren, öffentlich artikulieren, egal ob jetzt bei Moviso, Steinzeit, anderen Alternativkanälen oder auf der Straße, die muss ich versuchen, irgendwie Personen zu machen, mit denen man lieber nichts zu tun hat. Das haben wir erlebt über dieses Framing von Demonstranten als Rechts, als Reichsbürger, als Menschen, die außerhalb des demokratischen Konsens stehen würde. Das erleben wir bei den vielen Zensurmaßnahmen und auch öffentlichen Kampfmaßnahmen gegen jede Gegenstimme. Könnte man, glaube ich, in der Corona-Zeit sehr gut verfolgen. Sieht man jetzt auch wieder an diesem Beispiel der Intellektuellen, die da den offenen Brief um Alice Schwarzer unterzeichnet haben, wo einfach gesagt wurde, lass uns doch diskutieren, lass uns drüber reden, ob das jetzt der richtige Weg ist oder ob wir mit diesem Konflikt in Osteuropa anders umgehen müssen. Schon das ist nicht mehr möglich. Da wird also Empörung kanalisiert, indem gesagt wurde, diese Personen, die diesen Brief unterschreiben, die stehen außerhalb der Gemeinschaft, die müssen wir als Feinde betrachten oder wir müssen ein bestimmtes Land, bestimmte Personen in diesem Land als Feinde betrachten. Auf die Weise wird Empörung kanalisiert und das passiert permanent. Auch das kann man schon bei Udo Ulfkotte nachlesen. Meine, wenn wir mal sehen, was in den letzten Jahren an Aufrüstung, man kann diesen Militärbegriff ruhig verwenden, an Aufrüstung betrieben worden ist auf PR-Seite, in Ministerien, in Parteien, im ganzen Regierungsapparat, dann wird klar, warum der Journalismus, selbst wenn er wollte, gibt ja viele Journalisten, die versuchen, guten Journalismus zu machen, aber selbst wenn er das wollte, wenn in den Redaktionen Mehrheiten dazu bereit wären, ist es schwierig, weil auf der anderen Seite ein teuer bezahlter, gut ausgerüsteter Apparat steht. Also allein dieses Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, was unter Merkel Steffen Seibert geleitet hat und jetzt auch wieder von drei Top-Journalisten geleitet wird, allein da gibt es 450 Planstellen, Menschen, die nichts weiter zu tun haben, als Regierungspolitik nach außen zu verbreiten, als bestimmte Botschaften, die kann man Empörungsmanagement nennen, bestimmte Botschaften nach außen zu tragen, Journalisten zu füttern mit Explosivnachrichten, mit Nähe, mit besonderen Interviews. Ist ja immer ganz nett, wenn plötzlich der Kanzler mal in der Redaktion auftaucht oder ein Minister in der Redaktion auftaucht und man da Dinge bekommt, die die Kollegen in den anderen Redaktionen nicht haben. Das ist auch Teil dieses Managements von Regierungsseite. Da gibt es einen Riesenapparat, gegen den es so eine kleine Redaktion Selbst die Großen in Deutschland sind klein. Selbst da gibt es nicht unendlich viele Redakteure, da gibt es Stellenabbau, Spardruck. Also es ist für den Journalismus insgesamt auch ökonomisch im Moment schwierig, das zu erfüllen, was wir als Gesellschaft eigentlich von ihm erwarten würden. Weil immer gut, öffentlich-rechtlich ist immer ein Sonderfall. Da zahlen wir ja immer mehr Geld, da gibt es einen großen Apparat, weiß nicht, ob wir darüber auch noch reden wollen, aber da könnte man natürlich andere Sachen machen.
Weil Sie gerade das die Bundes, wie heißt die Stelle, die
Bundespresse- und Informationsamt?
Bundespresseinformationsamt, das hat Steffen Seibert geleitet und der Nachfolger heißt wieder Steffen. Den Nachnamen habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, aber das ist wirklich einer, der ist auf Krawall gebürstet. Ich habe da schon mehrere Aussagen von ihm gehört, wie er da auch irgendwie kritische Fragen von Reitschuster und Co. abbürstet. Also der ist voll auf Linie und es gibt auch dieses Video, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, wo Scholz über in einem Interview im Freien gefragt wird zu der Warburg Bank und plötzlich kommt von hinten ein sehr, sehr großer Mensch, der ist fast 2 Meter groß, dieser neue Chef da, kommt vor den Reporter hin, vor die Kamera, drängt das ab. Also der ist wirklich hier auf Parteilinie und sagt, zack, das war nicht abgesprochen. Geht nicht, ne? Solche Leute braucht es da, so Wadelbeißer, sagt man da in Bayern dazu. Ja,
ja, der heißt Steffen Hebestreit, war vorher
Hebestreit,
bei
genau,
bei der Frankfurter Rundschau. Ja. Jede der drei Ampelparteien konnte ja eine Position an der Spitze dieses Bundespresse- und Informationsamtes besetzen. Also die SPD hat halt ihren Mann dahingesetzt, der schon immer auf Scholz aufpasst, oder nicht immer, aber schon eine ganze Weile auf Scholz aufpasst. Man, das erleben wir ja überall, auch in anderen Bereichen, dass Journalisten mittlerweile Fragen vorgeschrieben bekommen, dass dann Leute dazwischen gehen, wenn sie unliebsame Fragen stellen. Auch das meine ich mit den Problemen, die man als selbst als gutmeinender, als gewillter Journalist heute hat, das zu machen, was eigentlich mit der Formel Auftrag Öffentlichkeit beschrieben werden könnte. Also alle Themen in die Öffentlichkeit zu bringen, die uns als Bürger umtreiben und alle Perspektiven vor allen Dingen auf diese Themen in die Öffentlichkeit bringen, die es gibt, damit wir eine Diskussion haben, damit das beste Argument am Ende gewinnen kann. Bestimmte Themen sind ja im Moment nicht sichtbar. Ich meine, klar, man findet mittlerweile auch mal ein paar Texte zu Inflation, zu Teuerung, zu diesen Energieproblemen, aber die werden auf ganz bestimmte Weise auch behandelt. Also eher so unter Patriotismus-Gesichtspunkten. Ne? Frieren für den Frieden ist doch gut, mal ein bisschen abdrehen, die Heizung, Licht mal ausmachen. Also da wird eher an uns appelliert, Dinge zu tun, die wir eigentlich gar nicht tun wollen, anstatt jetzt das zu bereden, was gerade auf die Menschen, die nicht so viel Geld haben, im nächsten Winter zukommt. Wir bekommen ja jetzt die ersten Leute, die ihre neuen Gasrechnungen, ihre neuen Gasverträge, ihre neuen Ölverträge. Ich muss meinen Öltank im Keller irgendwann füllen. Das kostet mittlerweile, glaube ich, fast 4-mal so viel wie vor 2 Jahren noch. Ja. Also ja, mit meinem Gehalt geht das noch, aber ich kann mir leicht vorstellen, dass die Haushalte um mich herum da Probleme bekommen werden, dass das an die Existenz geht. Und sowas müsste doch in den Leitmedien diskutiert werden, weil das beschäftigt das Land.
Sie haben gerade schon ein paar Punkte erwähnt in Richtung Politiker abschirmen, schützen, aber können Sie das vielleicht auch an der Personalie Hebestreit nochmal ein bisschen konkreter machen? Was ist dem sein Job? Was heißt es? Der hat schon immer auf den Scholz aufgepasst. Jetzt klar, in dem einen Interview war es offensichtlich, sobald die falsche Frage kommt, steht er einfach vor die Kamera und sagt Schluss hier. Aber was heißt das im Alltag oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass es nicht nur diese eine Behörde gibt, nicht nur dieses Bundespresseinformationsamt mit 450 Leuten. Jede Partei, jedes Ministerium, letztlich jeder Spitzenpolitiker hat solche Leute, die nichts weiter zu tun haben, als ihr Image in der Öffentlichkeit zu kontrollieren. Wenn man heute auch, das führt ein bisschen weg von dieser Frage, aber ich komme gleich wieder hin, wenn man heute nach dem Qualitätsverlust von Politik fragt, auch nach der inhaltlichen Entleerung von Politik fragt, hat das, glaube ich, mit dem Bedeutungsgewinn von öffentlichen Images zu tun. Ressourcen sind umgeschichtet worden. Stellen, die eigentlich für inhaltliche Arbeit vorgesehen sein müssten, werden eher mit Menschen besetzt, die sowas wie Öffentlichkeitsarbeit, Image-Management betreiben können. Ich bezahle also heute als Politiker eher Menschen, die mir Slogans für Twitter liefern, die mir Interviews vorschreiben, die mir meine Reden so produzieren, dass da überhaupt keine 30 Sekunden drin sind, die irgendein Radioreporter aufzeichnen könnte, die irgendein Fernsehreporter oder irgendein Twitter-Nutzer verwenden könnte, um mir zu schaden. Also diese Art von öffentlicher Abschirmung ist, glaube ich, viel, viel wichtiger geworden für die Politiker in der Gegenwart. Wir erleben sowas wie Drehtüreffekte. Wir haben jetzt Leute wie Steffen Hebestreit oder seine beiden Stellvertreter, Wolfgang Büchner, der bei der dpa-Chefredakteur war und beim Spiegel-Chefredakteur war, oder Christiane Hoffmann, die beim Spiegel im Hauptstadtbüro saß, die aus den Spitzenredaktionen rekrutiert werden und dann manchmal auch wieder zurückgehen. Frank-Walter Steinmeier hat seine neue Sprecherin im Hauptstadtbüro der Süddeutschen rekrutiert. Die heißt Kerstin Gammelin und hat die Alte wieder zum NDR zurückgeschickt. Da gibt es diese Drehtüreffekte. Also Politiker holen sich Top-Journalisten und schicken sie dann auch wieder zurück. Das heißt auch, dass diese Menschen super Beziehungen zu den Leitmedienredaktionen haben. Mhm. Wenn ich da 4 Jahre Chefredakteur beim Spiegel war oder bei der dpa war, dann kenne ich die alle. Dann kenne ich die Abteilungsleiter. Und wenn ich da anrufe und sage, wisst ihr was, mein Kanzler oder mein Gesundheitsminister möchten jetzt, dass ihr diesen Text macht mit diesem Tenor, dann machen die das auch, weil erstens, da gibt es Arbeitsplätze. Jeder Journalist in einer vom Spardruck bedrohten Branche weiß heute, dass die Ministerien immer weiter aufrüsten, dass die Parteien immer weiter aufrüsten, dass die Unternehmen weiter aufrüsten. Also wird man sich mit künftigen Arbeitgebern gut stellen, wird sich also nicht nur mit ehemaligen Kollegen gut stellen. Und vielleicht kommen diese ehemaligen Kollegen ja irgendwann zurück als Chefredakteur und so weiter. Ich glaube, die Sprecherin von Gauck, als der Bundespräsident war, die wurde danach Leiterin der Innenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung. Also da sieht man, wie eng verzahnt Medien und Politik sind. Auch zum Teil ja bis in verwandtschaftliche Beziehungen. Wir wissen, dass die Verlobte von Christian Lindner beim Fernsehsender Welt als Reporterin arbeitet. Wir wissen, dass die Tochter von Wolfgang Schäuble beim ersten für das Programm zuständig ist als Programmdirektorin. Das ist Christiane Strobel. Ihr Mann ist eine große Nummer in der Baden-Württemberg-CDU. Ich glaube sogar Innenminister da. Mhm. Also da sieht man, wie eng das personell verzahnt ist und wie wenig Bewusstsein es auch dafür gibt, dass das ein Problem sein konnte. Sonst hätte man ja diese Personalien nicht gemacht. Sonst würde man sich ja vielleicht jemanden suchen, der weniger sichtbar in der Öffentlichkeit gewesen war. Man muss immer davon ausgehen, dass die Botschaften, die in den Redaktionen ankommen, lange vorproduziert worden sind von teuer bezahlten Presseapparaten, PR-Apparaten, wie immer man das nennen wollte. Manche sagen Thinktanks. Also da wird genau überlegt, welche Narrative man in der Öffentlichkeit verbreiten muss, um zum Beispiel die Corona-Erzählung glaubwürdig zu halten, um die Erzählung, die es jetzt beim Ukraine-Russland-Krieg gibt, glaubwürdig zu halten. Es wird also lange vorher überlegt, da gibt es Marktforschung dazu, welche Sprachformeln kommen in der Bevölkerung an, welche Ressentiments, welche Ängste gibt es vielleicht in der Bevölkerung, woran muss man anknüpfen, wenn man Legitimation, Zustimmung erzeugen möchte. Weil letztlich geht es immer darum, für Politik Zustimmung zu erzeugen. Auch demokratische Regierungen müssen Angst haben, dass plötzlich 1 Million Menschen auf der Straße steht und sagt, nö, wir wollen nicht mehr. Also auch Zwischenwahlen könnte das passieren. Insofern muss man immer dafür sorgen, dass Zustimmung in der Bevölkerung organisiert wird. Und dafür bezahlt man teure Apparate, die im Hintergrund arbeiten. Mhm. Wir haben ja gerade diesen Krieg. Wir haben, glaube ich, spätestens im Vietnamkrieg haben die USA gelernt, dass man Öffentlichkeit kontrollieren muss. Der Vietnamkrieg ist auch auf dem Schlachtfeld in Vietnam verloren worden, aber vor allen Dingen an der Heimatfront verloren worden. Es gab irgendwann einfach keine Zustimmung mehr in der US-Öffentlichkeit zu diesem Feldzug. Die großen Medien haben über Proteste berichtet. An den Universitäten gab es Proteste. Es gab auf den Straßen riesengroße Proteste. Das war irgendwann nicht mehr durchzuhalten, auch weil natürlich Särge nach Hause kamen. Man hat gelernt, okay, wenn wir nochmal einen Krieg führen wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass in der Öffentlichkeit ein Bild produziert wird, das Zustimmung generiert. Das ist mit Irak, ist das 91 schon in die Tat umgesetzt worden. Mit der Brutkastenlüge ist es dann 2-3 im Irakfeldzug. Das kann man nachlesen in wissenschaftlichen Studien bei Andreas Elter zum Beispiel, der die Propaganda, die US-Kriegspropaganda untersucht hat und beschreibt, wie Riesenapparate vom Pentagon bis in die US-Ministerien Bilder produziert haben, die wie Journalismus aussahen, die den US-Fernsehzuschauern als Journalismus verkauft wurden, aber Zustimmungsmanagement oder Empörungsmanagement, wenn man das so nennen will, bei der US-Bevölkerung organisiert haben, Zustimmung organisiert haben auf den Fernsehkanälen. Also heute ist es in so einem Krieg wichtiger, in den Medien zu gewinnen, in der Öffentlichkeit zu gewinnen, als auf dem Schlachtfeld, weil ich nur dann, wenn ich in der Öffentlichkeit gewinne, mobilisieren kann. Nur dann kann ich Gelder mobilisieren, kann Material mobilisieren, kann am Ende vielleicht sogar Personal mobilisieren, also Menschen, die bereit sind, ihr Leben auf Schlachtfeldern zu riskieren.
Ich finde es
eine lange Antwort, die wahrscheinlich an Ihrer Frage vorbeigegangen
ist. Im Gegenteil, ich könnte Ihnen stundenlang zuhören. Ich genieße das sehr, wie Sie die Gedanken zeichnen, auch in Ihrem Buch, wie Sie die ganzen, wie Sie das alles erklären. Also es ist mein Thema einfach auch. Mich interessiert das Manipulation, wie werden Menschen indoktriniert, wie werden sie in eine bestimmte Richtung geschoben. Und das bringt mich zur nächsten Frage, Haltungsjournalismus. Also wir haben feststellen müssen, dass oder der kritische Medienkonsument musste feststellen, dass sich die Berichterstattung von dem objektiven Berichten, das was passiert, dass man das darstellt, auch in unterschiedlichen Meinungen und Konstellationen, dass das gewichen ist, dass man das geändert hat in, jetzt wird uns verkauft, was wir zu denken haben. Und die Alpha-Journalisten, zum Beispiel die, ich glaube, Anja Reschke heißt die, die hat das auch in Talkshows richtig gesagt, wir müssen da ganz klar Stellung beziehen. Wir haben als Journalisten die Aufgabe, den Menschen im Land das zu erklären, so wie wir das wahrnehmen. Wieso ist diese Entwicklung gekommen und wann hat das eingesetzt? Dass auch Klaus Kleber gesagt hat, ja, bei ihm ruft niemand an eben aus dem Bundeskanzleramt und sagt, was er zu tun hat, sondern er macht es von sich heraus, dass dieses Sendungsbewusstsein, dass er das hat.
Na, dass da niemand anruft, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht ruft jetzt keiner vor der Sendung unbedingt an, aber es gibt diese permanenten informellen Kontakte. Wir haben es ja gerade in Bayern erlebt, als der CSU-Generalsekretär zurücktreten musste, weil bekannt wurde, dass er einen Redakteur der Bunden, also ist völlig apolitisches Thema, einen Redakteur der Bunden so unter Druck gesetzt hat, dass der das wieder an die Öffentlichkeit getragen hat. Da ging es um so eine private Sache, ein unehelicher Sohn, der irgendwie von diesem Politiker verschwiegen wurde. Und der Druck war enorm. Da wurde gedroht, dass dieser Redakteur bis an sein Lebensende verfolgt wird, dass er eine Riesenstrafe zu zahlen hätte, wenn er denn diesen Text veröffentlicht. Also da sehen wir, dass es diese Anrufe gibt, diese informellen Kontakte gibt es ohnehin permanent. Also insofern, ich glaube, das gehört so zum Alltag dieser Alpha-Journalisten, dass sie das gar nicht mehr registrieren und gar nicht als Beeinflussung mehr verstehen, wenn man sich mal beim Abendessen trifft, wenn man mal in so einem Regierungsflugzeug auf einem Weg zu einem Staatsbesuch miteinander redet. Ja, mit der Veränderung überlege ich noch. Ich bin gar nicht so sicher, ob das früher so ganz anders war. Was aber anders war, ist die Berufsideologie. Der Journalismus hat relativ lange, sicherlich mit dem Denkmal Hans-Joachim Friedrichs an der Spitze, behauptet, dass er sich mit keiner Sache gemein macht, nicht einmal mit einer guten. Dass es also um Objektivität geht, um Neutralität geht, dass man unabhängig und autonom sei. Das ist die Berufsideologie, das ist das, was uns wahrscheinlich heute noch unseren Kindern, Enkelkindern in Schulen erzählt wird, was der Journalismus macht. Von dieser Berufsideologie ist der Journalismus weggegangen. Es gibt im Moment im Beruf einen Streit darüber, ob man das überhaupt noch weiter behaupten soll. Also ob man weiter behaupten soll, man sei unabhängig, neutral, objektiv, ob man nicht Stellung beziehen müsste, weil, das ist die Begründung dahinter, weil die Kämpfe dieser Zeit so existenziell sind, dass es gar nicht mehr anders geht. Die Debatte hat mit Klima begonnen, glaube ich, spätestens, ist jetzt mit Corona groß geworden, jetzt mit Russland, natürlich ist sie omnipräsent. Also mittlerweile scheuen sich selbst Spitzenjournalisten nicht mehr, sich zu Haltungs- oder Gesinnungsjournalismus zu bekennen. Ich habe so Studien gemacht zu DDR-Berichterstattung in den 70er, 80er Jahren. Auch da gibt es schon Haltung. Ne? Auch da gibt es also Antikommunismus gegen die Sowjetunion und solche Dinge. Diese Art, diese Haltungen ziehen sich auch damals durch die Redaktion oder transatlantische Positionen. Bündnis mit den USA. Beim Axel Springer Verlag ist das seit eh und je Teil der Arbeitsverträge, dass man damals für die Wiedervereinigung zu kämpfen hatte, heute europäische Integration, Israel-Existenzrecht, Bündnis mit den USA. Solche Dinge unterschreibt man, wenn man im Springer Verlag arbeitet, obwohl die Berufsideologie auch damals schon gesagt hat, oder damals gesagt hat, ihr müsst neutral, objektiv sein. Und heute forciert die junge Generation diesen Wandel der Berufsideologie oder die Debatte um die Berufsideologie. Das hat, glaube ich, auch viel mit Digitalplattformen zu tun. Junge Journalisten werden schon auf den Journalistenschulen darauf vorbereitet, dass sie eine Marke auf Digitalplattformen entwickeln müssen, dass sie jemand zu sein haben auf Twitter, auf Instagram. Zur Existenz einer Marke gehört, dass man eine bestimmte Position hat, eine bestimmte Moral vertritt. Dazu gehört nicht, neutral zu berichten. Dazu gehört auch nicht mehr, sich von der Wirklichkeit überraschen zu lassen. Wenn ich denn auf Twitter eine bestimmte Marke bin, bestimmte Positionen vertrete, dann kann ich in meinen journalistischen Texten schlecht davon abrücken. Ich kann nicht heute sagen, ich bin ein Ukraine-Fan oder ich halte den Klima die Erderwärmung für die größte Bedrohung der Menschheit. Wenn ich das auf Twitter behaupte, dann muss ich das in meinen journalistischen Texten auch so machen, weil ich sonst nicht mehr konsistent wäre. Mhm. Sonst würde man mir irgendwie vorwerfen, dass ich mit gespaltener Zunge spreche. Insofern zwingt diese Existenz der Journalisten auf Digitalplattformen gerade dazu, sich zu lösen von der alten Berufsideologie. Insofern, glaube ich, bekennt sich der Journalismus jetzt eher zu dem, was er immer schon gemacht hat. Vielleicht geht das auch leichter, weil immer mehr Menschen, glaube ich, mittlerweile verstanden haben, dass der Journalismus nicht unabhängig, neutral, objektiv ist. Insofern macht es auch weniger aus, wenn man sich offensiv dazu bekennt und das ja mit moralisch hochstehenden Werten verknüpfen kann. Gerade in der jungen Generation, in der jungen Akademiker-, Großstadtgeneration ist diese Idee von der Erderwärmung als größte Bedrohung der Menschheit Common Sense. Da kann man schwer gegen anreden. Auch der Kampf gegen Rechtsextremismus als die größte Bedrohung für die Demokratie, die ja der Kanzler in seiner ersten Rede schon wieder aufgerufen hat. Auch das ist bei diesen jungen Großstadtakademikern Common Sense. Also Rechtsextremismus ist eine reale Gefahr, die bekämpft werden muss. Sich dazu dann zu bekennen als Haltung oder Gesinnung in den journalistischen Beiträgen wird von dieser Generation, von diesem Milieu überhaupt nicht mehr angezweifelt.
Stichwort Twitter. Das ist ja ganz gerade aktuell in den Medien durch die Übernahmeversuche oder Bestrebungen von Elon Musk. Das Ganze ist auf Eis gelegt worden, nachdem er eine klare Ansage wollte, wie viele Bots und Fake-Accounts es eigentlich gibt. Ganz aktuell, ein Algorithmus bei Joe Biden hat ergeben, dass über 49%, also fast die Hälfte der von 22 Millionen Followern von dem amerikanischen Präsidenten sind nicht echt, sind also nur virtuell. Man hat also seine Popularität größer gemacht. Was heißt denn eigentlich heute der Einfluss von Twitter und wer bewegt sich in diesen ganzen Twitter-Blasen? Was bedeutet das für das Nachrichtengeschäft, wenn alles in diesen abgeschlossenen Echokammern stattfindet?
Ja, eine komplexe Frage und auch ein komplexer Prozess. Wir wissen, dass in Deutschland vor allen Dingen die Politik-Medien-Wirtschaftsblase auf Twitter ist. Ist in den USA ein bisschen anders. Da folgt man seinen Stars aus der NBA oder aus dem Popgeschäft, schaut, was die so zu melden haben. Bei uns gibt es diesen Star-Kult so nicht. Ich glaube schon, dass einige Deutsche auch ein paar US-Sportikonen folgen. Aber es ist eher in Deutschland eine Politik-Medien-Wirtschaftsblase, wo man sich auf die jeweils herrschende Moral einigt, auf die Themen einigt, die man in die Öffentlichkeit tragen möchte, bevor die Leitmedienebene erreicht wird. Das ist ein ganz interessantes Phänomen, dass Selbstverständigungsprozesse in der Medienpolitik-Wirtschaftsblase eigentlich außerhalb der Öffentlichkeit stattfinden. Sie finden schon öffentlich statt, weil Twitter ist öffentlich, man könnte sich diese Sachen anschauen, aber die allermeisten Menschen haben gar nicht die Zeit, sich permanent mit Twitter zu beschäftigen. Wenn ich im Bäckerladen stehe oder an der Tankstelle stehe oder einen Lastwagen fahre, dann habe ich nicht Zeit, permanent die Twitter-Hashtags zu verfolgen und die Debatten dazu verfolgen. Da gibt es also Aushandlungsprozesse, die passieren, bevor die Zeitung gedruckt wird. Sie haben ja in der Anmoderation das Buch erwähnt, was wir gerade bei Oval Media gemacht haben, über die Aktion Alles dicht machen, eine Kunstaktion, die vor einem Jahr ungefähr im Frühjahr 21 versucht hat, die Corona-Debatte zu beleben, den Raum des Sagbaren zu vergrößern oder die Grenzen zu sprengen, die diesen Raum des Sagbaren umgeben haben. Man konnte da schön verfolgen, wie heute Meinungsbildungsprozesse passieren. Ich habe da in diesem Buch eine Studie drin, wo ich zeige, wie Leitmedienöffentlichkeit darauf reagiert hat. Die Bild-Zeitung, das ist interessant, die Bild-Zeitung reagiert kurz vor Mitternacht, kurz nach Veröffentlichung dieser Videos, sehr, sehr positiv. Auf der Webseite der Bild-Zeitung, in der Online-Präsenz ist das der Aufmacher. Deutschlands bekannteste Schauspieler kritisieren die Corona-Politik. Man schreibt auch da schon, was passieren wird, dass man wahrscheinlich jetzt versuchen wird, diese Leute in die rechte Ecke zu stellen, in die Ecke Corona-Leugner zu stellen. Aber die Redaktion der Bild-Zeitung ist positiv. Am nächsten Morgen, in dem Moment, wo wir aufgewacht sind und das Radio angemacht haben oder das Morgenmagazin im Fernsehen, am nächsten Morgen hat der Selbstverständigungsprozess auf Twitter dafür gesorgt, dass alle Leitmedienjournalisten wissen, diese Aktion ist zu verurteilen.
Okay.
Das ist also ein Zeitraum, in dem man gar nicht hätte schaffen können, alle 50 Videos sich da anzuschauen. Es war dann eigentlich noch krasser bei der Aktion Alles auf den Tisch, bei der Nachfolgeaktion, wo die Videos nochmal deutlich länger waren und wo Leitmedienjournalisten sehr, sehr schnell wussten, dass man das zu verurteilen hat, weil sie es auf Twitter gesehen haben. Es ziehen Leute an diesem Morgen ihre positiven Tweets, ihre Zustimmung zu der Aktion zurück, weil sie Angst haben, selbst in diesem Shitstorm zu verbrennen, der sich auf der Aktion, über diese Aktion Alles dicht machen ergießt. Und die Bild-Zeitung hält durch, die lassen Redaktionsschwergewichte positiv sprechen. Ralf Schuler zum Beispiel hat sogar zwei Texte. Das ist der Leiter der Parlamentsredaktion, wenn man so will, der damals der Merkel-Reporter der Bild-Zeitung. Auch Post von Wagner ist sehr positiv. Post von Wagner sagt, ich liebe alles dicht machen. Das ist sozusagen immer der Meinungsindikator. Wo steht die Redaktion der Bild-Zeitung gerade? Das hilft aber nichts, weil die anderen Leitmedien sich an diesem Twitter-Trend orientieren und die Aktion in vielen Artikeln. Über das Wochenende hat jede der großen Redaktionen 20 Artikel und mehr diese Aktion einfach niedermachen, sodass wir lernen, dass Kritik, selbst satirische Kritik, künstlerisch verpackte Kritik an der Corona-Politik nicht möglich ist, ohne aus der Öffentlichkeit als legitime Stimme ausgeschlossen zu werden. Das ist letztlich der Lerneffekt, den wir aus dieser Aktion Alles dicht machen haben. Da gab es den Versuch, eine neue öffentliche Debatte zu entfachen, den Raum des Sagbaren nochmal ganz neu zu strukturieren. Er ist aber noch enger geworden, weil danach jeder wusste, was passiert, wenn ich keinen Kotau vor der herrschenden Meinung mache, wenn ich vielleicht sogar dabei bleibe. Einige der Schauspieler sind ja dabei geblieben, haben ihre Kritik bekräftigt und haben heute Probleme, Aufträge zu bekommen, Stellen zu bekommen, überhaupt wieder Fuß zu fassen im Kulturbetrieb.
Wie können wir denn gegen so eine geballte Macht angehen? Wir alternativen Medien, manche sagen freien Medien dazu, wir mit unseren kleinen YouTube-Kanalen, die kleinen Klitschen, die es da gibt. Okay, das entwickelt sich gerade schon mehr und wir sind jetzt auch schon seit wie vielen Jahren auf Sendung und haben tausende Sendungen, Interviews gemacht und auch die Zustimmung steigt und wächst und das merke ich ja auch im persönlichen Umgang mit Menschen und was uns erreicht. Also das ist auf dem richtigen Weg, aber verglichen mit dieser Allmacht der GEZ-Medien, mit diesem Milliardenapparat, der uns da gegenübersteht, wie können wir uns denn da ja dagegen wehren? Sogar die Online-Plattformen machen mit. Sie sagen, Banken werden gekündigt, das ist uns passiert vor kurzem auch, ja, dass man also das Geschäftskonto kündigt und dann muss man so wie Ken Jebsen 40 Banken abklappern, bis man überhaupt mal eine Bank findet, die so gnädig ist, da wieder mitzumachen. Ist das ein Kampf gegen Windmühlen oder ist es jetzt erst recht notwendig, dagegen anzugehen?
Ja, die andere Seite ist natürlich stark. Der Staat hat die Digitalkonzerne geheiratet und hat es geschafft, sie für die eigenen Ziele einzuspannen. Ich hatte ja am Anfang die ganzen Gesetzeswerke und Verhaltenskodizes und so weiter genannt. Das alles hat dazu geführt, dass YouTube demonetarisiert, dass es im Internet eine ganze Polizei mittlerweile gibt, die fahndet nach alternativen Deutungen. Demonetarisierung verschwindet die Reichweite. Man hat Probleme, auch noch Interviewpartner zu bekommen, wenn man zum Beispiel plötzlich vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Das mag dann ja für einen Beamten wie mich schwierig sein, mit dem Format KenFM, das es ja nicht mehr gibt, aber es wäre damals schwierig geworden, mit diesem Format noch ein Interview zu führen, wenn man weiß, dass da der Verfassungsschutz draufschaut. Als Beamter bin ich ja zur Verfassungstreue verpflichtet. Also trocknet diese Art von Staatsapparat, der sich mit Digitalkonzernen und Geheimdiensten verbündet, trocknet natürlich die Möglichkeiten von alternativen Öffentlichkeiten aus. Auf der anderen Seite kann man sehen, dass dieser Druck natürlich Gegendruck erzeugt. Noch nie in der Geschichte haben es Regierungen geschafft, alle Stimmen zu unterdrücken, die ihnen hätten gefährlich werden können. Es hat immer Mittel und Wege gegeben. Und wir haben, glaube ich, in den 2 Jahren, seit Frühjahr 20, eine unglaubliche Professionalisierung auf Seiten der neuen Medien, der Oppositionsmedien, der freien Medien, der alternativen Medien erlebt. Wir sehen ja nicht nur Nuovo, wenn man schaut, was ist ja unglaublich, was da an tollen Angeboten auf dieser Plattform da ist. Ich habe Oval Media schon erwähnt. Robert Zibes war ein Dokumentarfilmer, der von Fördergeldern gelebt hat, öffentlich-rechtlich oder Filmförderung, also irgendwie politische Gelder im weitesten Sinne. Mittlerweile ist da eine Medienfirma entstanden, die sogar Bücher produziert und die diese Bücher auf ganz neuen Wegen unter die Leute bringen will. Die Filme produziert, die heute ganz anders finanziert werden, nicht mehr über die herkömmlichen politisch bestimmten Wege, sondern über Publikumswege. Ich war Teil so eines Dokumentarfilms, Pandemt heißt der, von Marijn Pöls, das ist ein toller Dokumentarfilm, sehr professionell gemacht, rein über Spendengelder entstanden. Es entsteht jetzt im Sommer 22 ein 24/7-Radio im Internet, Kontrafunk.radio wird das heißen. Das macht Burkhard Müller-Ulrich, jemand, der von den alten Medien kommt, der beim Deutschlandfunk, glaube ich, war, der lange bei Indubio den Podcast gemacht hat. Der stellt jetzt eine Redaktion zusammen, die 24/7 rund um die Uhr Radio machen wird, mit Morningshow mit Mittagssendung, mit Abendsendung, also alles, was wir von einem guten Informationsradio gewöhnt sind, wird ganz unabhängig von den herkömmlichen Kanälen geliefert worden. Paul Brandenburg, jemand, der, das ist ein Arzt, der ist jetzt, der war dann nochmal, glaube ich, Medizinunternehmer, vielleicht kann man das so nennen, der hat jetzt Plattform.net gegründet, ein Streaming-Portal, unabhängig von diesen Silicon Valley-Riesen, die ja alle unter Staatsfuchtel stehen, unabhängig von diesen Riesen, wo man auch jenseits von Kanallöschungen und 30-Tage-Warnung und so weiter seine Sachen da streamen kann. Weil klar, es muss unter die Leute gebracht werden. Ich glaube, es muss noch mehr, glaube ich, Bewusstsein geschaffen werden bei den Menschen, wie diese Zensurprozesse auf den dominanten Internetplattformen funktionieren. Dass da überhaupt Zensur stattfindet, glaube ich, muss man erstmal unter die Leute bringen, dass Politiker uns belügen können. Das ist, glaube ich, nicht so einfach, wenn man zur Schule gegangen ist, vielleicht sogar an der Uni war und immer an das Gute geglaubt hat, daran geglaubt hat, dass Politiker das Beste von uns allen wollen. Es ist nicht so einfach zu verstehen, dass wir ein Zensurregime haben, dass wir zwar in der Verfassung stehen haben, dass es das nicht geben soll, aber dass es das sehr wohl gibt. Insofern glaube ich, ist das der wichtigste Schritt. Bewusstsein schaffen, weil ohne das Bewusstsein können all diese tollen Projekte, die jetzt gewachsen sind, können da nicht weiter existieren. Aber dass diese Projekte so gut geworden sind, so professionell mittlerweile arbeiten, ist für mich ein Indikator, dass das getragen wird von nicht mehr ganz so kleinen Schichten in der Bevölkerung. Mhm.
Glauben Sie, dass die Unzufriedenheit der Bürger im Land auch einfach immer größer wird und dadurch die Sehnsucht nach einem guten Programm dadurch natürlich auch wächst, ja?
Gut, letztlich ist, glaube ich, für uns alle immer zentral, wie geht es uns in unserem Leben? Wir haben ja in Deutschland jetzt noch so, weiß ich, 50% der Menschen, die in irgendeiner Form vom Staat abhängig sind. Das sind die Leute, die dann auch bei Landtagswahlen, wie zuletzt in NRW, eine der fünf Parteien wählen, die den Staat mehr oder weniger gekapert oder geheiratet haben. Denen geht es so gut, dass sie sagen, warum soll ich jetzt an diesem System irgendetwas ändern? Warum soll ich den Zweifel in mir größer werden lassen? Warum soll ich zulassen, dass der Zweifel wächst? Wenn der Alltag nicht mehr funktioniert, wenn die Lebenswirklichkeit nicht mehr funktioniert, dann werden, glaube ich, mehr Menschen Fragen stellen. Und von daher ist die Inflation, sind diese Energieprobleme, Lieferengpässe. Ich war jetzt gestern im Supermarkt, da konnte man, glaube ich, pro Haushalt noch eine Tüte Mehl mitnehmen, hier in der Oberpfalz. Das sehen die Leute. Mein Radhändler hat mir gesagt, dass er von 1.000 bestellten Rädern 400 geliefert bekommen wird in diesem Jahr. Das sind also Probleme, die dann sehr real im Alltag aufschlagen werden, wenn Menschen nicht mehr das kaufen können, weil es das nicht gibt oder weil sie das Geld nicht haben, was sie gerne kaufen wollen. Und das wird, glaube ich, viel, viel stärker als alle Aufklärungsarbeit dafür sorgen, dass sich Menschen Fragen stellen. Also so ist letztlich auch die DDR untergegangen. Die ist ja nicht untergegangen, weil die andere Seite mit ihrer Propaganda gewonnen hat, sondern weil der Alltag nicht mehr funktioniert hat, weil die Umweltverschmutzung spürbar war. Ich war in der Zeit in Leipzig. Das war einfach dreckig. Es war die Luft war abends so, dass man nicht mehr rausgehen wollte. Mhm. In den Läden stand Schnaps statt Joghurt oder irgendwas anderes. Also man hat das gemerkt. Man hat auch gemerkt, dass Menschen einfach in den Westen gegangen sind und am nächsten Tag nicht mehr da waren. Menschen, die man mochte, mit denen man arbeiten wollte, die waren weg. Also es waren reale Probleme, die dann dazu geführt haben, dass diese Demos größer geworden sind. Also insofern ist das, was sich jetzt anbahnt für den Herbst, glaube ich, eine Bedrohung für dieses System, auch eine Währungs, ich weiß nicht, wie wir das nennen wollen. Reform ist ja das falsche Wort. Reform klingt ja immer positiv. Also dieser Währungszusammenbruch, der uns droht, Enteignungsverfahren, die uns drohen, Lastenausgleich, solche Dinge, auch das wird zu Problemen führen, die wir uns jetzt im Moment noch gar nicht vorstellen können.
Naja, wir haben ja momentan einen Universalschuldigen, auf den man alles abwälzen kann. Wahrscheinlich ist er dann auch noch am Klimawandel schuld, der Herr Putin. Das Thema will ich jetzt gar nicht aufmachen. Das würde uns zu weit wegführen. Das ist auch gar nicht Teil von unserem Gespräch hier. Aber was mich am Schluss noch interessiert, ist so ein bisschen Ihre Einschätzung auf die nahe Zukunft. Wir zeichnen jetzt Ende Mai auf und jetzt fängt gerade hier ein neues Schreckgespenst an, seinen Schatten über die Welt zu wirken. Diesmal ist es eine Pockenepidemie, die offensichtlich gerade losläuft. Das sind die ersten, ich erinnere mich irgendwie an März 20, jetzt gerade Februar, März 20, wo die ersten Berichte kamen und keiner weiß, was ist. Und jetzt werden Planspiele gemacht. Unser Gesundheitsminister hat ein ganz realistisches Szenario verkündet in einem Planspiel, dass wenn man einen Leopardenbiss hat, dass man daraus dann epidemiologische Schlussfolgerungen ziehen kann. Klar, total realistisch. Ich bin auch schon dreimal von einem Leopard gebissen worden hier in den Isarauen. Also vollkommen realistisch. Ich bin jetzt gerade im Ironiemodus, aber so Ihre Wahrnehmung der jetzigen Situation gerade und was Sie wohl so ein bisschen in die Glaskugel jetzt auch schauen, ja, so, was denken Sie, was auf uns jetzt zukommt? Fängt der Schlamassel wieder an?
Na gut, wir können ein bisschen, glaube ich, lernen aus dem letzten halben Jahr. Manche sagen ja, dass wir diesen Sommer mit relativer Freiheit dem FDP-Minister zu verdanken haben. Ich würde sagen, wir haben es den Protesten zu verdanken, die beginnend in der Weihnachtszeit bis fast ins Frühjahr hinein ja relativ stabil, relativ groß waren, so dezentral waren, dass sie nicht über Polizei oder sonstige Management-Techniken zu kontrollieren oder sogar zu verhindern gewesen sind. Insofern, glaube ich, kann man sich auf Regierungsseite alles Mögliche ausdenken. Man kann sich da andere Viren ausdenken, kann sich Kriegsszenarien ausdenken, was auch immer. Man kann sich, Lastenausgleich und solche Dinge, Enteignungen ausdenken. Entscheiden immer wir, entscheidet immer die Öffentlichkeit darüber, was davon umsetzbar ist. Wenn sich also Menschen wehren, wenn Menschen zeigen, dass sie nicht mitmachen, dann ist es für Regierende schwer, solche Szenarien umzusetzen. Also wenn man pessimistisch ist, dann würde man sagen, dieser Staat hat genug Machtmittel und er hat mittlerweile auch genug Szenarien an der Hand, um uns eine schlimme nahe Zukunft zu bescheren. Auf der anderen Seite haben wir auch die Möglichkeit, da uns dagegen zu wehren. Wir haben die Möglichkeit, dagegen zu protestieren und unser Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Insofern schwankt meine Einschätzung zwischen positiv und negativ. Ich habe Anfang dieser Woche einen Vortrag von Erich Hambach auch wieder auf der Plattform Wissen ist relevant gesehen, wo es um diese ganzen Enteignungsszenarien geht. Da war ich erstmal sehr deprimiert und dachte, okay, man kann eigentlich gar nicht rauskommen. Man muss eigentlich schauen, dass man Vorräte im Keller hat, irgendwie ein Notstromaggregat sich kauft und am besten sich verbarrikadiert, damit niemand kommt, der einem die Vorräte wegnimmt. Andererseits an sonnigen, schönen Tagen denke ich dann immer wieder, na, es muss nicht so kommen, wie es in den schlimmsten Szenarien ausgemalt wird.
Diesen Gedanken, diesen positiven Ausblick auf die Zukunft, den nehme ich jetzt gerne mit am Schluss von unserem Interview. Herr Professor Mayen, ich sage vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch. Ich genieße es sehr, mit Ihnen diese Gedanken auszutauschen und wie Sie dann auch Ihre Gedanken formulieren. Also vielen Dank, einen Gruß in die Oberpfalz und vielleicht haben wir die Gelegenheit, in der Zukunft das Ganze nochmal fortzuführen. Ich glaube, Themen gibt es diesbezüglich ja leider genug.
Ja. Ja, danke Ihnen für Interesse und Fragen.
Alles Gute für Sie. Wiederschauen.
Ja, ciao.
Ja, liebe Zuschauer, diese Bücher halte ich natürlich gerne nochmal in die Kamera von Michael Mayen, das Buch selber, Die Propagandamatrix, der Kampf für freie Medien entscheidet über unsere Zukunft, lässt sich wirklich sehr gut lesen und gibt nochmal viel mehr Beispiele dafür, in was für einem Meinungskokon viele Menschen sich eigentlich befinden. Und weil wir darüber auch gesprochen haben, die Buchaufarbeitung der Kunstform von letzten Jahr, Alles dicht machen. Man erfährt viel über die Künstler und die einzelnen Aktionen selber, auch sehr gut zu lesen, kann ich beide nochmal ans Herz legen und wie immer natürlich an dieser Stelle auch der Dank fürs Interesse, der Dank für die Unterstützung für unser Programm und bis zum nächsten Mal sage ich einfach alles Gute und auf Wiederschauen.